Die Predigtextlesung steht heute im Psalm 73. Es ist ein Psalm Afas. Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzen sind. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Mein Tritt wäre beinahe geglitten. Denn ich ereiferte mich über die Ruhmreden, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Denn für sie gibt es keine Qualen. Gesund und feist ist ihr Leib. Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Darum prangen sie in Hoffart und hüllen sich in Frevel. Sie brüsten sich wie ein fetter Wanst. Sie tun, was ihnen einfällt. Sie achten alles für nichts und reden böse. Sie reden und lästern hoch her. Was sie reden, das soll vom Himmel herab geredet sein. Was sie sagen, das soll gelten auf Erden. Darum fällt ihnen der Pöbel zu und läuft ihnen zu in Haufen wie Wasser. Sie sprechen, wie sollte Gott es wissen? Wie sollte der Höchste etwas merken? Siehe, das sind die Gottlosen. Die sind glücklich in der Welt und werden reich. Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Ich bin doch täglich geplagt und meine Züchtigung ist alle Morgen da. Hätte ich gedacht, ich will reden wie sie, siehe, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verleugnet. So sann ich nach, ob ich's begreifen könnte. Aber es war mir zu schwer, bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende.
Ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürzest sie zu Boden. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht, so verschmähst du, Herr, ihr Bild, wenn du dich erhebst. Als es mir weh tat im Herzen und mich stach in meine Nieren, da war ich ein Narr und wusste nichts. Ich war wie ein Tier vor dir. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Denn siehe, die von dir weichen, werden umkommen. Du bringst um alle, die dir die Treue brechen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun.
Danke, lieber Asaf, für deinen so tiefgründigen Psalm. Und wenn wir ihn lesen, lieber Asaf, dann haben wir den Eindruck, du bist einer von uns. Du hast Probleme mit dieser Welt und mit der Gottlosigkeit und mit all den Auswüchsen und mit all den Nöten, durch die Ungläubigen kommen. Wir haben es auch so. Uns geht das nicht anders, lieber Asaf. Und dann hast du noch ein persönliches Problem. Du sagst, jeden Morgen ist meine Zucht da. Tag für Tag wirst du geplagt. Asaf, so geht es auch vielen von uns. Und dann hast du versucht, dieses Problem zu lösen, hast viel nachgedacht. Du hast gegrübelt und gegrübelt, warum es in der Welt so ist, dass es anscheinend den Gottlosen so gut geht und dir, dem Glaubenden, geht das so schlecht. Asaf, das ist auch unser Problem manches Mal. Auch wir fragen, lieber Gott, warum hilfst du mir nicht? Aber Asaf, du hast dann doch das Ziel gefunden. Du gingst vor das Angesicht Gottes. Und da bekamst du Licht. Da bekamst du einen neuen Horizont. Da konntest du klar sehen, warum es in der Welt so ist und wie es um dich selbst bestellt ist. Ja, Asaf hat schon seine Not mit der Welt. Ich sah das Wohlergehen der Gottlosen. Keine Qualen haben sie, wohlgenährt sind sie. Keine Mühsal haben sie, sie sind sorglos. Sie erwerben sich Reichtum. Und dabei sind sie hochmütig, gewalttätig. Sie brüsten sich wie ein fetter Wanst. So reden sie und höhnen und reden vom Himmel herab. Und was sie sagen, das muss Gott, muss auf Erden gelten. Diese Ungläubigen erscheinen dem Asaf so selbstbewusst, so selbst verwirklicht. Sie sind so fortschrittlich, sind so erfolgreich, sind so tüchtig, diese Ungläubigen. Und alles ohne Gott oder manchmal auch sogar gegen Gott. Und Asaf, er selbst, der Fromme, der Gläubige, der sein Herz reinhält, er, wie geht's ihm? Ich werde geplagt den ganzen Tag. Meine Züchtigung ist jeden Morgen da. War er krank? Er sieht fast so aus. Es könnte auch so aussehen, dass er unter Depressionen leidet. Jeden Morgen ist meine Plage da. Wer weiß, wie Depressionen wirken, der weiß auch, dass die Morgenstunden die schwersten sind. Was es auch gewesen sein mag, wir wissen nicht genau, aber in diese Richtung können wir vermuten. Asaf fühlt sich alles andere als gesegnet. Die Ungläubigen, denen es so gut geht, die scheinen von Gott gesegnet zu sein, aber ich halte mich zu Gott. Ich bin ihm treu. Ich bezeuge ihn. Ich lebe für ihn. Ich lebe mit ihm und mir geht es so elend. Mir geht es so schlecht. Und dann kommt die Frage der Fragen. Was ist jetzt mit Gottes Gerechtigkeit? Was ist jetzt mit Gottes Liebe? Was ist mit seiner Barmherzigkeit, die ich doch so brauche und nicht bekomme? Lieber Gott, wo bist du? Lieber Gott, was ist mit deiner Welt? Sitzt du noch auf dem Thron oder nicht mehr? Ich verstehe das alles nicht. Ich verstehe die Welt nicht. Ich verstehe mich nicht und ich verstehe dich nicht. Eine schreckliche Welt und Gott hindert sie nicht. Gott hindert nicht die Terroranschläge in England und in Berlin und in Frankreich. Gott hindert nicht, dass Mädchen und Frauen getrieben werden wie das Vieh zur Vergewaltigung von den Moslems. Gott hindert nicht die Kriege und den Hunger in Afrika. Er tut es nicht. Was ist mit Gott? Asaf war nicht der Erste, der dieses Problem hatte mit der Frage der Theodizee, wie man das so nennt in der Theologie. Und warum nicht? Und dann kommt eine ganz gefährliche Frage. Ist es denn umsonst, dass ich mein Herz gereinigt habe? Oder dass ich es rein halte? Wir alle fürchteten uns im ganzen Leben vor dem Umsonst. Habe ich dann umsonst gelernt, weil ich die Prüfung nicht bestanden habe? Habe ich umsonst gearbeitet? Habe ich umsonst geschuftet und geopfert? Habe ich umsonst gebetet? Dies Umsonst war so gefährlich in unserem Leben. Und das kommt hier auch im Glauben vor. Bei Asaf, vielleicht auch bei uns. Ist es denn umsonst, dass ich mich zu Gott halte? Wenn es mir so elend geht, wenn wir lachen, gut essen können, unser Mittagsschläfchen machen, mit Kindern und Verwandten alles gut ist, ja, dann haben wir keine Probleme. Aber wenn du in deinem Zimmer liegst, dich nicht umdrehen kannst, wenn du selbst die Augen auswischen kannst und die Nase putzen kannst, dann kommen andere Gedanken. Dann kommt die Anfechtung. Dann kommt vielleicht auch der Zweifel. Ja, was ist mit dem lieben Gott?
Ich habe mich doch einmal bekehrt. Ich habe mich taufen lassen. Ich habe mitgearbeitet und jetzt liege ich hier im Bett und bin hilflos.
Ich habe in den vergangenen Wochen ein Buch gelesen von Manes Sperber. Ich weiß nicht, ob manche ihn kennen. Seine Bücher waren nach dem Krieg ziemlich populär. Und aus seinem Leben will ich euch etwas erzählen. Manes Sperber ist 1905 geboren worden in Ostgalizien. Das ist so der Norden der Karpaten und ein bisschen westliche die Region. Und seit der zweiten polnischen Teilung 1795 gehörte dieses Ostgalizien zu Österreich. Es war ein Sammelsurium von verschiedenen Nationalitäten, die da zusammenlebten, Polen, Ukrainer, Ruthenen und die meisten sogar auch in dem Städtchen, in dem Manes Sperber geboren wurde, waren Juden. Die überwiegende Mehrzahl waren Juden gewesen. Alle waren sie dort frommte Juden gewesen, auch in seinem Elternhaus. Mit 3 Jahren schon wurden die Buben herangeführt, schon die hebräische Bibel zu lesen, zu lernen. Und Manes Sperber war sehr aufgeweckt als Kind, sehr intelligent. Er konnte schon mit 5 Jahren jeden beliebigen hebräischen Text ins Deutsche übersetzen. Dann kam der Erste Weltkrieg. Mit dem Ersten Weltkrieg wurden dort viele Menschen nach Wien gespült, auch seine Familie. Er konnte dort aufs Gymnasium gehen, er konnte dann Psychologie studieren bei einem sehr bekannten Psychologen, bei Alfred Adler. Und der Alfred Adler ist ja der Begründer der Individualpsychologie. Und er wurde auch ein großer Psychologe, so dass er 1927 den Ruf nach Berlin bekam von der Freien Universität. Und da war er Professor für Individualpsychologie von 1927 bis 1933. Und als Jude konnte er dann noch rechtzeitig emigrieren. Nun zurück zu seiner Kindheit. Sie lebten in großer, großer Armut dort, wo er geboren wurde in Ostgalizien. Eine große, große Armut. Die Berufe, die am meisten anzutreffen waren, das waren die Flickschuster und die Flickschneider. Was Neues konnte sich niemand leisten. Hunger. Manche sind verhungert. Krankheiten. Keine Ärzte. Und das hat der 5-, 6-, 7-jährige Bub Manes Sperber beobachtet. Er hat mit keinem darüber gesprochen, auch nicht mit seinen Eltern, obwohl er ein gutes Verhältnis hatte. Aber das hat ihm so zugesetzt. Diese Armut, die armen Wasserträger mit 2 großen Kübeln durch die Straßen hetzten, weil es keine Wasserleitung gab und den bisschen Reicheren das Wasser ins Haus trugen, für einen Hungerlohn. Und seine Autobiografie, das letzte Buch, heißt auch die Wasserträger Gottes. Und damit meint er im übertragenen Sinne das Volk Israel. Das hat ihm so zugesetzt, die Armut, die Not, der Hunger der Bevölkerung und besonders auch der Juden. Und damals hat er als 6-jähriger Junge gesagt, nein, Gott lohnt unsere Treue nicht. Das hat er als Kind schon gesagt. Und mit 7 Jahren ist er auf das Scheunendach ihres Anwesens aufgestiegen, beide Taschen voller Kieselsteine. Und dann hat er die Kieselsteine gegen den Himmel geworfen. Er wusste, das ist falsch, was ich tue, Gott mit Steinen zu bewerfen. Aber ich muss das tun, weil es den Leuten so schlecht geht und Gott kümmert sich nicht darum. Gott, warum lässt du uns so leiden? Lieber Gott, warum sendest du denn nicht den Messias? Die Zeit ist doch reif. Er müsste doch kommen. Lieber Gott, warum sendest du ihn nicht? Das hat er mehrmals getan, niemandem etwas erzählt. Dann kam der Krieg, die Fronten wechselten. Mal waren die Russen da, mal waren die österreich-ungarischen Heere wieder da. Er war selbst in Schutzwechsel hineingeraten, hat überlebt. Und dann hat er gesagt, als 10-, 12-Jähriger, nein, es gibt über uns keinen bewahrenden Himmel. Und als 23-Jähriger hat er in Wien dann gesagt, so endgültig, nein, Gott ist nicht, Gott war nicht und Gott wird nicht sein. Und dabei blieb er. Er hat 12 Bücher geschrieben. 1983 ist er mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden. Ein Jahr später starb er in Frankreich. Manche meinen, die wenig von ihm kennen, er wäre an seiner Psychologie, am Psychologiestudium gescheitert in seinem Glaubensleben. Nein. Er ist an dieser Frage gescheitert, die Asaf umtreibt und uns manchmal auch. Warum lässt Gott das Elend zu? Warum geht es mir so schlecht, wie ich jetzt im Rollstuhl sitze, wie die Christen ich gerade anschaue? Warum hilft er nicht? Warum macht er mich nicht gesund? Daran ist er gescheitert. Asa wäre auch fast gescheitert in seinem Glaubensleben. Hätte ich gedacht, ich will reden wie die Gottlosen, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verleugnet. Es ist noch ein Faden, an dem sein Glauben hängt. Und das ist seine Beziehung zur Gemeinde Israels bei Asaf. Daran hängt er. Ich kann den Glauben nicht über Bord werfen. Sonst werde ich schuldig an meinem Volk. Generation um Generation gab es Glaubende. Sie haben Gott die Treue gehalten, trotz mancher Not, trotz manchem Elend und Leiden. Ich kann nicht den Glauben über Bord werfen. Das ist dieser einzige Faden, an dem ich jetzt noch hing. Und diesen Faden hatte Manischperber nicht, weil er sich schon als Kind innerlich abgeseilt hatte vom jüdischen Glauben, ohne jemand was zu sagen. Hier merken wir etwas von der bewahrenden Kraft der Gemeinde. Schwestern und Brüder, was bin ich dankbar, wenn ich immer wieder höre, ich bete für dich, oder auch mir, meiner Frau wird gesagt, ich bete für euch, ich bete für eure Kinder, die vor einer Prüfung stehen, ich bete für diesen und jenen hier, dass wir miteinander Anbetungslieder singen, dass wir miteinander im Glauben stehen. Schwestern und Brüder, in der Anfechtung ist es wichtig, dass ich in eine christliche Gemeinde eingebunden bin. Sie hat eine bewahrende Kraft, auch wenn ich in Not und in Anfechtung komme. In der warmen Jahreszeit denke ich in meinem Garten sehr oft an Asaf. Dann hacke ich in meinem kleinen Garten die Gemüsebeete durch. Das Unkraut muss beseitigt werden und ich hacke es durch. Ich lasse das Unkraut liegen, es vertrocknet ja dann. Nach ein paar Tagen schaue ich mir das wieder an. Hoppla, das die eine oder die andere Pflanze ist noch grün. Und da schaue ich nach und das ist manchmal nur eine einzige Wurzel. Nur eine einzige Wurzel und die Pflanze lebt. Das ist dann meine Asaf-Pflanze. Sie lebt, auch wenn es nur eine Beziehung gibt, die Beziehung zur Gemeinde. Eins hat Asaf in seiner Not nicht geholfen. So dachte ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Sein Grübeln, unser Grübeln, allein in menschlichen Kategorien hilft uns nicht weiter. Unsere reinen menschlichen, innerweltlichen Maßstäbe, unsere Logik, alles das, was innerhalb unseres Menschseins ist, hilft uns nicht weiter. Wir können grübeln und grübeln und grübeln, wir kommen nicht zu einer Klarheit. Und so ist es ihm auch gegangen. Paulus hat es damals ja auch schon gewusst, dass wir manches Mal in unserem rein menschlichen Denken auf eine falsche Spur kommen können. Und er sagt in einem Brief, wir sollen unsere Gedanken gefangen nehmen und unter den Gehorsam Christi stellen. Unser Denken kann nur anhand der Bibel gelingen. Nur in biblischen Kategorien können wir über die Welt nachdenken, über unser Leben, über Gott. nachdenken. Nur anhand der Heiligen Schrift können wir auch das Heilsgeschehen Gottes in dieser Welt, auch die Mission und die Erwartung der Wiederkunft Jesu, alles das können wir nur ins Auge und ins Herz fassen, wenn wir anhand der Bibel vorgehen und nicht allein innerweltlich und menschlich. Also das hat nichts geklappt. Aber das war dann seine Hilfe und die Lösung seines Problems, bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Im Heiligtum Gottes, das wird der Tempel damals gewesen sein. Wir haben ihn nicht vom Neuen Testament her, wissen wir. Wir können überall im Gebet in die Gegenwart Gottes treten. Und da kommt Klarheit und Wahrheit. Da bekommen wir einen göttlichen neuen Horizont. Da lernen wir dann die Welt zu verstehen. Da lernen wir Gott zu verstehen. Und da lernen wir auch ein Stück unser Leben zu verstehen oder vielleicht anzunehmen. Wir müssen vom Ziel her denken, auf das Ziel hinzuleben. Ja, sagt Asaf, ich will vor Gott ihr Ende bedenken und das wird schlimm sein. Es gibt ein Ende, es gibt eine Endabrechnung, es gibt das Stehen vor dem Thron Gottes einmal. Es wird viel zu wenig in unseren Gemeinden leider in den letzten Jahren darüber gesprochen. Es gibt Gericht Gottes. Die Gerechten Gottes, die Glaubenden aller Kirchen, Freikirchen, aller Konfessionen, bei denen geht es nur noch um das Preisgericht, was sie getan haben im Leben ihres Leibes. Ja. Da geht es nicht um das Seelenheil. Aber die anderen werden gerichtet nach ihren Werken. Das müssen wir ihnen auch sagen. Das gehört auch zur Evangeliumsverkündigung. Also bedenken will ich dort ihr Ende. Das Ziel hat er sich angeschaut und hat damit Frieden bekommen. Und nun lebt er in diesem neuen Horizont, in dieser neuen Ausrichtung. Dennoch bleibe ich stets an dir. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Dennoch, hat Luther übersetzt, dennoch bleibe ich stets bei dir. Das Ganze klingt so ein wenig trotzig. Dennoch, gerade jetzt, auch wenn mir so schlecht geht, aber dennoch bleibe ich. Die Elberfelder Bibel hat übersetzt, doch, ich bleibe stets bei dir. Aber uns hat geholfen, der große jüdische Gelehrte Martin Buber. Der sagte, dieses dennoch, diesen Text, den müssen wir ein bisschen anders verstehen, nämlich so. Asaf staunt, dass er immer noch bei Gott ist. Asaf staunt, dass er auch in der Krise von Gott gehalten wurde. Dass das Neue, das Große, ich bin ja bei Gott. Auch in der Krise, wo ich meinen Glauben zu verlieren drohte, als es mir so elend ging, da hat mich Gott gehalten. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich. Du nimmst mich am Ende in Ehren an. Gott ist der es schafft, nicht du, nicht ich. Das ist Glaube, das ist der große Horizont. Er hält mich, auch im Rollstuhl und im Bett. Und wenn der Atem schwer wird und wenn die Schmerzen zunehmen und wenn ich mich einsam fühle, er hält mich. Das ist der große Horizont, den Asaf jetzt in der Gegenwart Gottes empfangen hat. Und deshalb gibt es für Asaf eine heilige Konzentration. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde, wenn ich nur dich habe. Für den Asaf gibt es jetzt dieses beglückende Du. Du. Mein Gott und mein Vater. Du, mein Jesus, mein Heiland, mein Erlöser. Das ist diese heilige Konzentration jetzt nach der Krise, mit der er jetzt lebt. Wenn ich über dieses so nachdenke, wenn ich nur dich habe, dann kriege ich manches Mal so ein bisschen Gänsehaut. Wenn ich nur dich habe, kann ich Gott haben? Kann ich Gott haben, wie ich eine Frau habe? Wie ich Kinder habe? Kann ich so Gott haben, für den die Erde der Schemel seiner Füße ist? Kann ich den Gott haben? Kann ich den Gott haben, der der Schöpfer des kleinsten Bakteriums ist und der Schöpfer der letzten Galaxie im Weltenall, das wahrscheinlich unendlich ist? Kann ich diesen Gott haben, von dem es in der Offenbarung 20 heißt, und die Erde entfloh vor seinem Angesicht? Diesen großen Gott kann ich haben? Kannst du haben? Ja, sagt Gott. Du kannst mich haben. Aber nur durch Jesus. Er hat den Weg bereitet. Er hat deine Sünden entsorgt in der Tiefsee. Alle Anklageschriften gegen dich, egal von wem, die sind ans Kreuz geheftet, aus. Gott sagt, ich habe durch den Heiligen Geist in dir eine Neugeburt gezeugt. Du bist neugeboren zu einem neuen Leben mit mir. Jetzt bin ich dein Vater. Jesus ist dein Herr, Jesus ist dein Erlöser. Und jetzt darfst du auch sagen, mein Herr und mein Gott, ich darf dich haben. Und noch schöner, du hast mich. Wenn ich nur dich habe, wir haben vieles gelernt in unserem Glaubensleben. Ich leide erst ab meinem 21. Lebensjahr, als ich mich bekehrte. Viel zu wenig habe ich gelernt und ihr auch. Aber wir haben doch manches gelernt. Von der Schöpfung angefangen, über Geschichte Israels, Propheten, Neues Testament, Jesus, sein Werk, Vater, Sohn, Heiliger Geist, was wir im Heiligen Geist alles haben und so weiter. Bis hin nachher zu den letzten Dingen, Wiederkunft, tausendjähriges Reich und alles, was noch an Gerichten kommen wird. Wir haben viel gelernt. Das ist gut. Aber was ist denn, wenn ich krank bin, wenn wir schwer krank sind? Was ist denn, wenn die Kraft schwindet und vielleicht sogar sie sehr, sehr wenig wird, dass ich kaum noch denken kann? Was ist denn, wenn die Sterbensangst hochsteigt? Dann kann ich mit Asaf sagen, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Schwestern, Brüder und Freunde, unser Leib und unsere Seele wird verschmachten, jawohl. Da redet die Bibel nicht schön drum herum. So ist das. Anschauung haben wir genug hier im Tabea-Zentrum und sicher auch in anderen Gelegenheiten. Unser Leib und unsere Seele wird verschmachten. Aber dann können wir mit Asaf sagen, in der Situation, ihr Lieben in den Rollstühlen, ihr Lieben in den Betten, ihr lieben Kranken, ihr Lieben, die schwer habt, ihr euch einsam fühlt, ja, lernt es mit Asaf zu sagen, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet,
so bist doch du, Gott, alle Zeit mein Trost und mein Teil. Wir waren 7 Jahre in Miltenberg im Dienst im Maintal. Und dort im Maintal gab es einen evangelischen Pfarrer. Der hat seinen Kindern aufgetragen, seinen Konfirmanden hat er aufgetragen, diese Verse auswendig zu lernen. Er sagte, das ist ein Krebsvers. Er sagte zu seinen Konfirmanden, zu jedem Jahrgang, obwohl es nicht im Lehrplan vorgesehen war. Er sagte, ihr wisst nicht, wie es euch einmal noch gehen wird. Vielleicht bald, vielleicht erst im hohen Alter. Aber wie gut, wenn ihr dann gerüstet seid für so eine Zeit. Und deshalb mussten sie auswendig lernen. Schwestern, Brüder, Aufgabe für euch. Lernt es auswendig. Diese Verse. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Und wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist doch du, Gott, alle Zeit mein Trost und mein Teil. Die letzte Verantwortung für die Welt trägt Gott. Und die letzte Verantwortung für unser Leben trägt Gott auch. So wollen wir im Glauben festhalten mit Asaph und sagen, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Amen.